Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
In Deutschland ist die Hitzewelle vorüber, doch in Spanien, da warten heiße Straßen, heißes Wetter und einige Höhenmeter auf die Fahrer, die jetzt die Vuelta in Angriff nehmen werden. In der kommenden Woche startet am Samstag und wir haben hier bei Radio Tour ganz gewohnt eine Vorschau für euch im Petto. Wir, das sind einerseits meine Wenigkeit, der Lukas, und an meiner Seite ist der Mann, der versucht hastig noch ein Team zu gründen, damit der Nairo doch noch ein letztes Mal die Vuelta fahren lassen kann. Moin, Ben.
Moin, ja, und ich habe ja tatsächlich bis Freitag scheinbar noch Zeit, das Team zusammenzustellen und vorzustellen. Von daher bin ich da noch ganz entspannt.
Ja, also Nairo Quintana nicht dabei. Das ist schon mal die erste Schlagzeile. Ich glaube, wir beide sind da so ein bisschen traurig. Wir haben ja schon drüber geredet, als er sein Karriereende angekündigt hat, dass wir ihm beide doch viel abgewinnen konnten. Aber auch so irgendwie bitter, wenn so eine Legende nicht den gebührenden Abschied bekommt. Ben, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach typisch Movistar, oder?
Ja, man hätte es ihm natürlich sehr gegönnt, zumal er ja dieses Jahr auch echt wieder einige Performances hingelegt hat. Also ich glaube, das wäre durchaus unterhaltsam gewesen. Andererseits, ja, so ein bisschen kann man es natürlich auch nachvollziehen. Movistar braucht irgendwie auch so ein bisschen den Erfolg jetzt und ob das jetzt das Team ist, das diesen Erfolg bringen kann, das werden wir gleich sicherlich noch besprechen.
So sieht's aus. Also wir werden hier wie gewohnt für euch einmal die Etappen alle im Einzelnen durchgehen. Danach blicken wir auf die Favoriten und die Dark Horses, die wir uns so ein bisschen herausgearbeitet haben. Und zum Abschluss natürlich auch wieder auf die deutschen Starter, von denen wir 7 an der Zahl haben, vermutlich. Denn Netcompany Ineos hat noch nicht das Team bekannt gegeben. Und bei denen steht ja ein gewisser Kim Heiduk unter Vertrag. Vielleicht darf der ja auch noch, ich weiß es nicht. Hab dazu jetzt zwar keine Gerüchte gesehen, aber ich streue sie hier einfach mal. Vielleicht werden wir bis zum Ende dieser Aufnahme noch ein Ineos-Line-Up bekommen. Wenn nicht, dann erfinden wir eins und gucken mal, wie sich Geraint Thomas und Bradley Wiggins bei der Vuelta schlagen werden. Aber lass uns keine Zeit verlieren und erstmal auf die Strecke blicken. Sie startet mit, oder die 3275 Kilometer starten erstmal mit 9,4 Kilometern Einzelzeitfahren. Ein flaches Ding, um mal so ein bisschen auszusortieren, eine kleine Hierarchie herzustellen. Aber ich glaube, hier in Monaco, da werden noch keine großen Zeitabstände gemacht werden. Die könnte es aber am zweiten Tag geben. Wir bleiben weiter in Monaco und fahren dann nach Frankreich. Klar, wenn wir hier von der Vuelta a España sprechen, fahren wir natürlich erstmal durch Frankreich. Eine hügelige Etappe, 214 Kilometer und 3310 Höhenmeter. Das Ziel ist in Frankreich, wie schon angesprochen, und das ist so eine klassische Puncheur-Klassiker-GC-Fahrer-Etappe. Würdest du sagen, Wout van Aert könnte sich diesen Tag schon mal angestrichen haben oder welche Fahrertypen hast du hier auf dem Zettel?
Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht ein gewisser Slowene hier vielleicht schon mal eine erste Duftmarke setzen möchte, der ja mit großen Zielen hier angereist ist.
Tadej Pogacar wird sich sicherlich hier mindestens um 14 Etappen einen Kringel gemacht haben, um diese zu gewinnen. Er dürfte hier nicht komplett chancenlos sein, ist aber ein ganz spannendes Profil. Gerade dann nach den ersten 30 Kilometern, die irgendwie ein bisschen wild aussehen, weil es erstmal direkt berghoch geht, dann in der Abfahrt, dann kurzes Tal und dann geht es wirklich den ganzen Tag hoch und runter. Ich glaube, danach wissen alle Fahrer einmal, was die Vuelta a España so bedeutet, wenn das eine der einfacheren Etappen ist. Die dritte Etappe, die ist nicht weniger schwer, denn dort sehen wir die erste Bergankunft. 175 Kilometer lang und es ist eine lange Anfahrt auf diesen doppelten Schlussanstieg, kann man fast sagen, hin, denn es geht zuerst über die erste Kategorie, 19 Kilometer bei knapp 5% im Schnitt, dann gibt es ein kurzes Plateau, eine kurze Abfahrt und dann geht es erst in den eigentlichen Schlussanstieg, der auch nochmal 10 Kilometer bei fast 5% hat. Das Ziel ist auf fast 2000 Metern Höhe, das ist auch so ein Happer schon am dritten Tag, das dürfte doch schon mal eine ordentliche Vorentscheidung bringen und auch hier dürfte der Slowene gute Karten haben, sich einen Etappensieg zu sichern, oder?
Ja, ich glaube, spätestens hier werden wir ihn das erste Mal so wirklich attackieren sehen. Ich würde das fast so ein bisschen vergleichen mit der Tourmalet-Etappe dieses Jahr bei der Tour. Direkt in Woche 1 direkt irgendwo mal ein ganz starkes Zeichen setzen. Und ab da dürfte im GC insgesamt so ein bisschen Klarheit bestehen. War jetzt intuitiv meine Reaktion, als ich das Profil gesehen habe.
Ja, es, wie gesagt, das ist hier überhaupt nicht zum Reinkommen einfach mal, diese Vuelta. Also die ersten 3 Tage haben es knüppeldick in sich und der 4. Tag, der wird noch brutaler. Der hat zwar nur 2890 Höhenmeter, aber wir sind in Andorra und die Etappe ist nur 106 Kilometer lang, also ordentlich komprimiert. Und es geht direkt nach dem Start erstmal 24,2 Kilometer bei fast 5% im Schnitt, 23,2 Kilometer bei fast 5% im Schnitt berghoch. Also da wird gleich mal richtig ausgesiebt und da wird der ein oder andere vielleicht schon mal zu tun haben mit dem Zeitlimit, wenn er nicht den besten Tag erwischt. Dann gibt es eine recht lange Abfahrt, wo wieder einiges zusammenlaufen könnte. Dann warten aber 2 weitere Anstiege der ersten Kategorie, eine weitere lange Abfahrt und dann nochmal so ein Stich der 3. Kategorie, wo aber auf der Kuppe oben auch nochmal Bonussekunden vergeben werden. Siehst du hier eine Chance, dass Ausreißer das unter sich ausmachen oder ist das ein knallharter GC-Tag für dich?
Das kommt, glaube ich, auch sehr drauf an, wie die 3. Etappe ausgeht wie danach dann so, ich sag mal, die Hackordnung ein bisschen ist und ob alle mehr oder weniger zufrieden sind mit, wie die Hackordnung so aussieht. Ich würde mich natürlich super freuen. Es ist eine super harte erste Woche, aber da sind alle natürlich noch am frischsten, wenn die großen GC-Teams sich vielleicht zurückhalten und vielleicht sagen, wir haben hier 3 Wochen, um das zu gewinnen. Wir dürfen am Anfang ruhig auch mal eine Gruppe ziehen lassen. Was ich tatsächlich direkt spannend finde, dass es den Zwischensprint nach den ersten 2 Bergwertungen gibt. Mit Blick auf, wer so bei den Sprintern dabei ist, glaubst du, das wird umkämpft?
Ja, es gibt ja hier 2 Namen, die über allem schweben wahrscheinlich, Mats Pedersen und Wout van Aert, die irgendwie beide sich einen Kringel gemacht haben um diese Punktewertung und da Wout van Aert auch noch einen Sprinter dabei hat. Mit Matthew Brennan könnte ich mir vorstellen, dass er genau solche Tage sich auserkoren hat. Wenn wir Prime Wout van Aert sehen, dann sollte der keine Probleme haben, hier in die Ausreißergruppe zu kommen. Aber auch Mats Pedersen hat schon Climbing-Performances gezeigt für 15 Punkte bei der Tour, die nicht von diesem Planeten waren. Von daher, ich bin sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass hier schwieriger wird für die beiden. Da sind an anderen Tagen dann doch die Sprints ein bisschen realistischer, aber auch an Tag 2 ist der Zwischensprint nach 179 Kilometern, nachdem schon einige Höhenmeter zu fahren waren. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch diese Vuelta. Da können wir auch ein bisschen nochmal einen Blick drauf werfen hier und da, dass wirklich hart gearbeitet werden muss, um hier so ein paar Sprintpunkte abzugreifen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Battle dann am Ende darstellt. Und wenn wir schon von Sprintern reden, dann haben wir am 5. Tag dann die erste Gelegenheit, wo die Sprinter vielleicht möglicherweise mal eine Chance bekommen, denn geschenkt wird hier gar nichts. 174 Kilometer ist die Etappe lang und die ist bis Kilometer 115 auch bis zum Zwischensprint und Bonussprint recht flach und danach geht es aber dann nochmal mit so einigen unkategorisierten Anstiegen und hinten raus dann noch einem Anstieg der 3. Kategorie mit 6,6% im Schnitt doch nochmal ordentlich zur Sache. Da könnte ich mir vorstellen, dass hier der ein oder andere auch hügelfeste Sprinter hier ordentlich zu knabbern haben wird. Das ist so der Scharfrichter. Glaubst du, hier wird es am Ende zu so einem reduzierten Sprint kommen oder siehst du da dann doch wieder so eine Ausreißersituation als realistisch?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass auf jeden Fall hier eben so die Teams um die etwas bergfesteren Sprinter versuchen auszusieben und zumindest eben einen reduzierten Sprint zu forcieren. Aber das sind ja genau die Situationen, wo wir dieses Jahr schon mehrfach gesehen haben, dass das natürlich auch eine brandgefährliche Situation ist, dass dann doch nochmal kurz vor knapp eine Gruppe gehen kann. Von daher beide Szenarien, die ich für möglich halte. Ich glaube, jetzt in der ersten Woche könnte es durchaus sein, dass die Sprinter sich hier nochmal durchbeißen und wir zumindest den reduzierten Sprint am Ende noch kriegen.
Ja, so richtig viele klassische Sprinter haben sich hier ja natürlich auch wegen des Profils gar nicht verirrt, aber dementsprechend haben, glaube ich, auch viele Teams ein Interesse daran, solche Situationen einfach mal zu nutzen und zu gucken, ob man irgendwie in die Offensive gehen kann. Deshalb glaube ich, hier wird denen wirklich nichts geschenkt. Also natürlich wissen wir mit Matthew Brennan, der kann sowas, glaube ich, ganz gut überstehen. Mats Pedersen an guten Tagen eigentlich auch. Aber dahinter wird es dann schon deutlich schwieriger für den einen oder anderen. Deshalb bin ich sehr gespannt und ich glaube, die Ergebnisse, die könnten hier zum Teil sehr wild aussehen, einfach weil es nicht so viele klassische Sprinter gibt und dann doch der ein oder andere unerwartete Name da mal auftauchen wird. ja, gleich danach, würde ich sagen, haben die Sprinter auch wieder ordentlich was zu leiden, denn 177,4 Kilometer bei fast 3000 Höhenmetern stehen auf dem Programm. Es geht schon in der ersten Hälfte gleich drei, viermal berghoch, sowohl kategorisiert als auch unkategorisiert. Und dann gibt es einen Anstieg der zweiten Kategorie, der dann gefolgt ist von einem Anstieg der ersten Kategorie. Und der ist 9,4 Kilometer lang bei 7%, ist 20 Kilometer vor dem Ziel und hat zum Teil Gravel. Das ist doch so eine richtig typische Vuelta-Etappe, wo irgendwie alles passieren kann, oder?
Ja, also da kann natürlich eine Gruppe es schaffen, sich hier nochmal zu lösen oder sich über diesen Berg nochmal zu retten, weil man natürlich in einer kleineren Gruppe gerade auf so unwegsamerem Gelände durchaus einen gewissen Vorteil hat gegenüber dem großen Feld. Andererseits kann ich genauso sehen, dass hier eben das GC nochmal versucht, sich durchzubeißen, dass eben gerade ein Tadej Pogacar kann Gravel, kann Anstiege und mag natürlich auch so ein längeres Solo ins Ziel rein. Das heißt, auch hier sehe ich ihn durchaus nochmal, dass er sich das vielleicht angeguckt hat. Andererseits gibt es so viele Gelegenheiten für ihn, vielleicht muss er sie nicht alle ergreifen.
Ja, wobei aber er auch so einen gewissen Faible für so epische Siege hat und Gravel im Finale, danach noch eine Abfahrt und so ein Flachstück, das riecht eigentlich schon nach Tadej Pogacar. Aber es könnte auch so zwei Rennen in einem werden, dass wir eben die Ausreißer sehen, die sich auch gerade mit einem doch recht anspruchsvollen Start, glaube ich, auch schnell lösen könnten hier. Es geht gleich nach 6 Kilometern das erste Mal so zwei unkategorisierte Anstiege hoch und dann nach 30 Kilometern dann den ersten Anstieg der zweiten Kategorie, der auch 14 Meter lang ist. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Ausreißer hier durchaus eine Chance haben, sich zu lösen. Diese Profile sind ja auch einfach nicht so leicht zu kontrollieren, muss man ehrlich sagen, weil es eben den ganzen Tag so hoch und runter geht und nicht so richtig zu greifen sind, diese Profile bei der Vuelta. Und ich würde sagen, so ist es auch beim nächsten, auf der nächsten Etappe. Wir sind bei Etappe 7 angekommen. Wir haben so eine zweite Bergankunft, die sich so richtig aufbaut. Es ist so eine wellige Anfahrt mit Anstiegen der zweiten und dritten Kategorie. Dann geht es nochmal einen Anstieg der zweiten Kategorie hoch. Und es ist aber die ganze Zeit schon ab Kilometer 100, würde ich sagen. Und die Etappe ist 150 Kilometer lang, so leicht ansteigend in Etappen, in Stufen. Und dann gibt es hinten raus nochmal den Schlussanstieg, 9,8 Kilometer bei 6%, auf fast 2000 Meter Höhe. Auch da wieder eigentlich ein klarer GC-Tag, oder?
Ja, ich schätze schon auch, gerade weil es so lange am Ende hochgeht, dass es schwierig sein wird, sich da abzulösen. Gerade wenn die großen GC-Teams dann konzentriert von hinten arbeiten, um alles wieder einzusammeln und beisammen zu halten. Das ist vom Profil her ein Tag, da würde ich als Fahrer jetzt schon mal schlucken und da würden mir provisorisch die Beine einfach jetzt schon mal wehtun.
Ja, das wird vermutlich auch bei Teilen auf der achten Etappe der Fall sein, denn wir sehen hier zwar wieder eine Sprintetappe, aber die Macher haben sich gedacht, was wäre ein Sprint ohne einen Hügel im Finale? Der ist diesmal 8,6 Kilometer bei 4% im Schnitt, aber der erste Teil, die ersten 4 Kilometer, die haben fast 6%. Also auch hier wird es dem einen oder anderen Sprinter wahrscheinlich den Stecker ziehen, dann gibt es eine schnelle Abfahrt und vielleicht ein Sprint, vielleicht können sich da auch wieder eine starke Gruppe absetzen, wir werden es sehen. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem ersten Sprint, nur dass es hier ein klarer Anstieg ist und nicht so ein paar Wellen im Finale. Dann geht es auf die 9. Etappe, auch die nochmal richtig sportlich, fast 5000 Höhenmeter gibt es an diesem Tag. Also da werden dir die Beine richtig wehtun, Ben. Es gibt nach dem Start ein paar Wellen, ein Anstieg der zweiten Kategorie, dann ein Anstieg der ersten Kategorie, dann ein bisschen durchatmen, nur eine dritte Kategorie, rein in eine kleine Abfahrt und in die zweite Kategorie, die nächste dritte Kategorie, ein paar unkategorisierte Anstiege noch dazwischen und dann gibt es auf den Alto de Aitana Costa Blanca und der Anstieg ist ganz entspannte 22 Kilometer lang bei 6% im Schnitt. Heiliger Bimbam, danach haben sie sich den Ruhetag aber verdient, oder?
Ja, wirklich. Ich glaube, noch länger könnte man auch wahrscheinlich gar nicht. Unfassbar, auch sich das so ein Profil anzuschauen, wie es da wirklich einfach berghoch geht und nicht aufhört. Das sieht aus, als hätte jemand irgendwie vergessen, den Gipfel irgendwo einzuzeichnen, weil es einfach, ja, das ragt über alles, was im Laufe Laufe des Tages vorher schon gefahren wurde, so massiv hinaus und es geht halt wirklich einfach geradeaus nach oben.
Ja, und vor allem ist auch noch die zweite Hälfte schwerer. Also ich habe gesagt, im Schnitt ist der Anstieg knapp 6% steil. Ja, die letzten 6,6 Kilometer, die haben fast 8%. Also die sind nochmal ein bisschen schwerer. Also als ob man da nicht schon genug Laktat in den Beinen hat. Das wird Spaß machen. Danach ist es, wie gesagt, der erste von zwei Ruhetagen und danach startet man gleich mit 2700 Höhenmetern wieder rein. Klassische Flachetappe bei der Vuelta. Wir haben drei Bergwertungen, noch ein paar weitere unkategorisierte Anstiege wie immer und dann gibt es die letzten Kilometer, die letzten 1,7 Kilometer haben 5,5% im Schnitt, also so ein klassischer Bergaufsprint könnte das werden, aber es könnte auch eine Ausreißer-Etappe sein. Das ist wieder so ein Tag, Ben, der ist ganz schwer zu lesen und wir wissen beide, glaube ich, nicht so richtig, was wir da jetzt zu erwarten haben.
Ja, weil du sprichst es an, es gibt 2700 Höhenmeter, aber insgesamt endet man tiefer, als man morgens angefangen hat. Das heißt, es geht natürlich auch ganz viel bergab zwischendurch. Ist natürlich alles eine Gelegenheit, wenn sich direkt über den ersten Anstieg eine Gruppe lösen kann, dass die zwischendurch sich ihre Kräfte einteilen. Und wenn da tatsächlich eine größere Gruppe es schaffen sollte, sich zu lösen, wenn es da dann Kooperationen gibt, dann ist das prädestiniert, dass da eine größere Gruppe es dann unter sich ausmacht. Und da am Ende gerade dann aus dem Ruhetag kommend natürlich nochmal sehr spannend, wie dann tatsächlich am Ende die Beine bei allen sind und ob da alle tatsächlich das so machen können, wie sie sich das vorgenommen haben.
Und richtig komisch ist auch die 11. Etappe, die ist 153 Kilometer lang und sie startet mit einem 1,8 Kilometer langen Anstieg bei 5,5%, dann geht's steil in eine Abfahrt, dann gibt's nochmal eine Welle, dann ist es lange flach, wir haben wieder Bonus- und Zwischensprint vor einem Anstieg der dritten Kategorie und dann wieder eine leicht abschüssige Anfahrt auf das Finale. Es ist so ein bisschen eine Blaupause von Etappe 8. Auch hier könnten wieder einige Sprinter abgeschüttet werden. Ich glaube, hier wird hartes Tempo gefahren werden. Hier kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sich nochmal eine Gruppe löst, sondern einfach, dass ausgesiebt wird und was übrig bleibt, das wird dann Sprinten am Ende. Und wir machen gleich weiter mit ordentlich Höhenmetern. Wir gehen nämlich auf Etappe 12. Die führt zum Cala Alto, 166,6 Kilometer. Die hat wieder 4.500 Höhenmeter geparkt auf ihrer Strecke und es spitzt sich hier so richtig zu. Also es geht los mit zwei Anstiegen der dritten Kategorie in den ersten 60 Kilometern. Dann geht es von der zweiten Bergwertung so in leichten Wellen, aber stetig nach oben auf einen Anstieg der zweiten Kategorie. Es wartet eine lange Anfahrt. Dann der Alto de Villefique, der ist 13,1 Kilometer bei 7%, auch schon sportlich. Oben gibt es dann nochmal Bonussekunden, eine lange Abfahrt und dann einen wirklich ganz komischen Schlussanstieg, der im ersten Teil, die ersten 6,6 Kilometer 9% hat und dann aber auch so abflacht und total unrhythmisch wird im oberen Teil, sodass er im Schnitt nur noch 5,5% hat. Auch das wieder so eine ganz komische Bergankunft, wo ich sagen würde, der vorletzte Berg, der ist hier eigentlich entscheidender als der Schlussanstieg, oder?
Ja, ich glaube auch, dass der vorletzte Berg, zumal der ja schon mit der Steigung relativ früh anfängt und dann einfach sich lange zieht, dass da schon viel aussortiert wird, dass da sicherlich dann auch Attacken gehen und es dann im Prinzip nur noch um eine finale Entscheidung geht am letzten Anstieg. Die Hauptentscheidung wird tatsächlich, glaube ich, auch schon im Zweifel auch um die Bonussekunden um den vorletzten Anstieg ausgefochten.
Ja, und danach, Etappe 13, sind wir mittlerweile angekommen. Es geht nach Loja und das ist so eine ganz typische Vuelta-Etappe, würde ich sagen. Es geht auch hier wieder viel hoch und runter. Wir haben drei kategorisierte Anstiege, aber auch noch ganz viele unkategorisierte, eklige Gegensteigungen, die aus den Abfahrten herauskommen. Ein Bonussprint kurz vor dem letzten Anstieg. Ich glaube, das schreit nach Ausreißern, oder?
Ja, ich glaube auch. Also da würde man sich das auch wünschen, weil es vorher auch so viele Etappen gab, wo es man nicht wirklich gut lesen kann und wo man auch nicht sich sicher sein kann, dass sie es dann schaffen sollten, wenn sie es versuchen. Man kann nur hoffen, dass das was ist, wo viel Spannung einfach drin ist, wo es ein gutes Duell gibt um die Gruppe und dann aber die Gruppe letztendlich sich etablieren und auch distanzieren kann.
Ja, und richtig fies wird auch die 14. Etappe. Die endet wieder in einer Bergankunft an der Sierra de la Pandera, aber davor geht es den ganzen Tag schon hoch und runter und man könnte meinen, ja, nur zwei Bergwertungen, Pustekuchen. Ich zähle hier mindestens eine zweistellige Anzahl von unkategorisierten Anstiegen. Die sind zwar nicht super schwer, aber es summiert sich in den Höhenmetern, sodass wir am Ende wieder auf über 4.100 kommen, auf 155 Kilometern gerechnet. Spannend wird es dann im Finale. 124 Kilometer vor dem Ziel ist der Zwischensprint. Danach geht es wieder gleich bergauf. Ein Anstieg der zweiten Kategorie, wo auch die Bonussekunden vergeben werden. Eine kurze Abfahrt. Dann eine dieser unkategorisierten Gegenanstiege mit 2,6 Kilometern bei 8%. Schönen Dank, werden sich die Fahrer denken. Und dann nochmal eine kurze Abfahrt und dann eben in diese lange Schlusssteigung mit 12 Kilometern bei knapp 7,5% im Schnitt. Klassischer GC-Tag, da wird es schwer für die Ausreißer, glaube ich. Das kann man doch recht gut kontrollieren. Und hier dürfte was gehen. Und hier dürfte sich jemand diesen Tag auch nochmal richtig gut angestrichen haben. Richard Carapaz hat hier nämlich 2022 eine seiner 3 Etappen gewonnen, die er in dem Jahr gewinnen konnte. Also der dürfte hier ganz gute Erinnerungen haben und vielleicht auch gute Beine finden an diesem Tag. Vor dem Ruhetag dann nochmal eine ganz komische Etappe. Ich habe hier geschrieben, hügelfeste Sprinter oder Ausreißer. Auch hier, es gibt 3 Anstiege der dritten Kategorie, aber es geht eigentlich den ganzen Tag hoch und runter. Nur am Anfang und am Ende ist man ein bisschen flach. Dazwischen wirklich ganz wild, wieder viele Höhenmeter. Wir kommen auf fast 3000. Ausreißer oder Sprint, wo legst du dich jetzt fest?
Ich glaube tatsächlich, dass es eher die Ausreißer sind als die Sprinter, weil es einfach eine ganze Woche dann schon wieder und schon die zweite Woche so anspruchsvoll immer bergauf ging, dass da, glaube ich, viele der Sprinter dann einfach ja sich ihre Kräfte einteilen, zumal ja dann in der dritten Woche wieder ein paar deutlich eindeutigere Chancen auf sie zukommen, würde ich eher auf die Ausreißer tippen.
Ja, da bin ich, glaube ich, bei dir. Ich denke auch, die werden sich eher in den Ruhetag retten wollen, die Sprinter. Und wobei man auch bei vielen Sprintern sagen kann, die könnten es ja auch mal aus der Gruppe versuchen. Also Matthew Brennan, Wout van Aert, die ja auch endschnell sind, die sehe ich viel in der Gruppe. Gleiches kann ich mir auch irgendwie bei Caden Groves vorstellen, wobei der Tag für ihn wohl ein bisschen zu schwer werden dürfte. Und dann haben wir den zweiten Ruhetag und dann passiert was ganz Untypisches. Wir haben 2 Sprintetappen hintereinander. Etappe 16 bietet zwar nochmal 1900 Höhenmeter, aber die sind eher in der ersten Hälfte. Ich würde sagen, ab Kilometer 97 ist es weitestgehend flach. Der Rest war aber auch unkategorisiert an Anstiegen. Da gibt es dann zwischendurch mal einfach so aus der kalten 900 Meter bei 9% hingeklatscht vor das Peloton. Aber ich glaube, hier sollte es ein Sprint werden. 181 Kilometer ist die Etappe lang. Und dann geht es nach Sevilla auf der 17. Etappe. Und das könnte sprintiger nicht sein. Wir haben unter 1000 Höhenmeter, dass man das bei der Vuelta nochmal erleben darf. Also das wird auf jeden Fall ein Sprint werden. Spannend auch, der Zwischensprint, der ist nur 20 Kilometer vor dem Ziel. Und da gibt's auch wieder Bonussekunden. Da bin ich gespannt, ob das überhaupt eine Rolle spielt noch in der dritten Woche, wie groß da die Abstände schon sind bei den ganzen Bergankünften, die wir vorher gesehen haben. Also 2 Sprints. Und weil es noch nicht ungewöhnlich genug war, gibt es danach noch ein flaches Einzelzeitfahren. 32,1 Kilometer ist das Ganze lang. Es gibt ein paar Wellen, aber man kommt am Ende nur auf 169 Höhenmeter. Da hast du wahrscheinlich auf deinem Komoot zur Arbeit ein bisschen mehr auf dem Tacho am Ende, oder?
Nicht viel. Also ich sag mal hier, Großraum Düsseldorf ist ja nun mal einfach auch absolut plattes Land. Aber dass das bei der Vuelta überhaupt erlaubt ist, finde ich schockierend und ich weiß noch nicht, ob ich einen Beschwerdebrief schreiben soll oder nicht.
Wie findest du, dass wir hier in der dritten Woche nochmal so ein richtiges Treterzeitfahren sehen werden? Weil, wie gesagt, hier sind wirklich die Spezialisten gefragt bei so einem flachen Zeitfahren.
Ich finde es total gut, weil es eben auch nochmal anderen Leuten die Chance gibt, in so einem Zeitfahren zu brillieren. Wenn hier mehr Höhenmeter drin wären, wäre ganz klar, dass hier die GC-Fahrer es unter sich ausmachen, zumindest in weiten Teilen und dann wäre auch absehbar, welcher der GC-Fahrer da wahrscheinlich ganz vorne die Nase im Wind hätte und deswegen finde ich ganz schön, dass es hier nochmal so ein bisschen spannender ist, einfach dadurch, dass das Profil einfach ein bisschen anders und vor allem einfach flach ist.
Und gefühlt ist es auch das längste Einzelzeitfahren, was wir in diesem Jahr irgendwie bei einer Grand Tour sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist gerade mein Bauchgefühl, müsste ich nochmal nachprüfen. Aber danach genug der flachen Etappen, es geht wieder in die Berge. Es ist zwar noch ein flacher Start, so bis 75 Kilometer nach dem Start auf dieser 206 Kilometer langen 19. Etappe, aber danach geht's zur Sache. Erst ein Anstieg der zweiten Kategorie, gefolgt von einem Anstieg der dritten Kategorie, gefolgt von einem unkategorisierten Anstieg. Dann gibt es nochmal eine dritte Kategorie, also ein recht schwerer Mittelteil, dann eine lange Abfahrt und nochmal so ein Tal. Und dann gibt es auf den Peñas Blancas die nächste Bergankunft. 18,7 Kilometer bei 6,5% im Schnitt. Das ist nochmal richtig heftig und das ist nur der Vorgeschmack auf das, was wir auf der 20. Etappe sehen. Auch da bahnt es sich erstmal recht wellig an mit einem Anstieg der dritten Kategorie. Aber dann nach 80 Kilometern ist dann Schluss mit lustig, denn es warten drei Anstiege der ersten Kategorie hintereinander und jeweils nur ganz kurze Erholungsphasen mit Abfahrten und einem kurzen Tal dazwischen. Und weil das noch nicht der Anstrengungen genug war, geht es dann nochmal hoch hinaus auf den Collado de Alguacil, ein Anstieg, der zum ersten Mal befahren wird bei der Vuelta. 8,4 Kilometer ist der lang, hat 10% im Schnitt und in Teilen wird er auch zweistellig. Ich glaube, das könnte man als Königsetappe bezeichnen, oder Ben?
Definitiv an Tag 20, jetzt nicht super ungewöhnlich, aber durchaus nach dem, was wir in den 19 Tagen vorher gesehen haben, durchaus brutal und ich sag mal gewagt, wer da eben dann noch die Beine hat, um was zu versuchen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, brutal, wirklich brutale Etappe, nochmal fast 5000 Höhenmeter. Ich würde sagen, zusammen mit der anderen Etappe, die auch schon 5000 Höhenmeter hatte, die schwerste Etappe und absolut die Königsetappe, auf die sich die Fans definitiv freuen können. Es war Etappe 9, die ich hier meinte, die da aber nicht ganz so brutal war, weil sich die Höhenmeter eher so im Verlauf und dann im Schlussanstieg zusammengesammelt haben. Hier wirklich dreimal erste Kategorie und dann noch eine Ehrenkategorie zum Abschluss. Das ist wirklich spektakulär, würde ich sagen. Und dann die 21. Etappe, die ist kein Sprint in Madrid. Da sind wir in diesem Jahr nicht, sondern es geht nach Granada. Und ich habe das Gefühl, man hat da so ein bisschen gespickt. Das sieht doch so ein bisschen ähnlich aus wie das, was wir in Paris haben. Es geht nach Granada und wir haben viermal den Alhambra-Anstieg. Der ist 2,1 Kilometer bei 6,6% lang. Hast du da auch so leichte Montmartre-Vibes?
Gerade das Höhenprofil sieht sehr aus nach, darf ich deine Hausaufgaben abschreiben? Ja klar, aber mach's nicht so offensichtlich. Andererseits, wer kann es ihnen verübeln? Also ich glaube, ich habe noch nichts Negatives über die Montmartre-Finale bei der Tour gehört, seit sie es machen. Es sind super spektakuläre Bilder jedes Mal. Es ist immer noch mal ein super spannendes Finale, das wir zu sehen bekommen. Und von daher absolut fair, dass man sich da was abguckt und schaut, was funktioniert anderswo. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann geboten bekommen.
Werden wir hier ein Revival der letztjährigen Montmartre-Etappe sehen? Wout van Aert gegen Tadej Pogacar. Ist das so deine Prediction, wie es hier läuft?
Es hat für Wout van Aert gut funktioniert. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch Tadej Pogacar da noch eine Rechnung offen hat, nicht nur was Wout van Aert angeht, sondern auch eben das Montmartre-Finale, auch in diesem Jahr ja wieder da an seine Grenzen gestoßen. Das heißt, von daher gut möglich. Andererseits könnte ich mir vorstellen, auch bei der Tour wirkte er jetzt, als wären die drei Wochen davor einfach zu anstrengend gewesen. Und ich unterstelle mal, dass so das Profil hier mindestens so anspruchsvoll ist, wie das, was wir dieses Jahr bei der Tour gesehen haben. Von daher könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass hier Tadej Pogacars Beine dann einfach nicht mehr die Spritzigkeit haben, die dann ein Wout van Aert hoffentlich an den Tag legen kann.
Wie findest du denn den Trend, dass wir in diesem Jahr statt klassisch drei Sprints am Ende der Grand Tours dieses Jahr wirklich nur den in Rom gesehen haben, weil eben Paris jetzt dieses klassische Sprintfinish abgeschafft hat und jetzt Spanien einmal nachzieht? Also kurz dazu, ich kann die Entscheidung nur begrüßen, dass man sich nicht am Ende nochmal diesen langen Transfer nach Madrid antut. Die Vuelta ist in diesem Jahr wirklich nur quasi, sie geht ja im Nordosten los mit Monaco und geht dann quasi an der östlichen Küste entlang in den Süden und covert wirklich weder die Mitte noch den Westen, berührt sie irgendwie, und deshalb finde ich es im Grunde sehr gut, aber Ja, findest du es gut, dass es diese traditionellen Sprintetappen am Ende nicht mehr so häufig gibt, dass der Trend da so ein bisschen weggeht oder fehlt dir da so ein bisschen was? Weil ich könnte mir hier vorstellen, nach dem Zeitfahren sagen viele Sprinter hier auch, alle klar, macht's gut, ich fahre nach Hause.
Genau, das ist ja so ein bisschen auch das, was wir beim Giro schon besprochen hatten, dass es eigentlich sehr, sehr schön ist, dass es eben für die Sprinter nochmal so einen Anreiz gibt, bleibt doch bis zum Ende dabei. Es gibt nochmal irgendwie eine Chance zu gewinnen und sich abzufeiern. Bei der Tour muss man sagen, es ist halt die Tour, ne? Da sind, glaube ich, alle so gedrillt und so gehypt, irgendwie dabei zu sein, dass man einfach auch, um das Rennen zu ehren, dann nicht einfach direkt aufgibt, solange es noch irgendwie geht. Und ich weiß nicht, ob die Vuelta den gleichen Luxus hat und sich das gönnen kann. Wir haben es beim Giro auch gesehen, dass gerade EF zum Beispiel mehrere Fahrer rausgenommen hat, als klar war, okay, für die ist das Rennen jetzt eigentlich gelaufen. Könnte ich mir hier auch vorstellen, gerade mit Blick auf dann die Rennen jetzt gegen Ende des Jahres noch, dass man vielleicht dann da den Blick eher drauf richtet.
Ja, und das ist ja auch immer so ein bisschen so, dass bei der Vuelta die Saison austrudelt. Alle wissen schon, wo sie nächstes Jahr fahren werden. Man guckt wahrscheinlich schon so ein bisschen nach vorne. Und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt. Noch eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt und dich auch umgetrieben hat, das weiß ich aus unseren Gesprächen off the record. Die WM, die findet 2 Wochen nach der Ende der Vuelta statt, also wirklich am 13.09. ist die Granada-Etappe und am 27.09. ist das Straßenrennen in Kanada. Glaubst du, dass uns das vielleicht so ein bisschen beim Blick auf die Etappen in die Karten spielt, weil Herr Pogacar weiß, dass er ein riesengroßer Favorit für die Vuelta ist, aber auch gerne dieses Regenbogentrikot behalten möchte? Glaubst du, wir sehen vielleicht ein bisschen einen konservativeren Tadej Pogacar oder sehen wir einfach Tadej Pogacar, der, wie ich es spaßeshalber gesagt habe, eine zweistellige Anzahl an Etappen gewinnen möchte?
Ja, da bin ich sehr zwiegespalten. Die große Hoffnung meinerseits, ohne natürlich irgendwem was Böses zu wollen, aber einfach der Abwechslung halber, wäre natürlich, dass das einfach zu anstrengend ist, zu nah beieinander, als dass er problemlos beides gewinnen könnte. Andererseits haben wir jetzt gesehen, dass es hier schon früh die Gelegenheit für ihn gibt, Klarheit um das GC zu verschaffen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er sich irgendwie so seine 2, 3, 4 Siege vielleicht angestrichen hat, die er auf jeden Fall gerne hätte. Und ansonsten guckt er einfach, dass er das GC über die Runden bringt und sich dann für die Weltmeisterschaft schont. Auch da weiß ich nicht, macht es die Vuelta wirklich spannender, wenn Pogacar früh irgendwie sich einen Platz im GC sichert und ihn dann verteidigt? Ist das gut fürs Rennen? Gerade wenn dann irgendwie in der Schwebe ist, naja, und bei der Weltmeisterschaft sehen wir dann das, was wir die letzten 2 Jahre auch schon gesehen haben. Von daher, ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich die Kräfte so ein bisschen einteilt, dass das Rennen dadurch aber nicht zwingend gewinnt.
Lass uns noch einen letzten Blick auf die Strecke werfen, so ein allgemeines Fazit. Wie gefällt es dir? Ist es das, was die Vuelta so ausmacht? Viele Bergankünfte, viele so ganz wilde Etappen mit vielen Höhenmetern, eigentlich nur 2 klare Sprints. Ist es da was dich prinzipiell mal unabhängig von der Startliste irgendwie anspricht oder ist es dir ein bisschen zu wild? Wie stehst du dazu?
Ach, also die Vuelta holt mich eigentlich schon immer ab, weil sie echt einfach nochmal völlig loco irgendwelche Anstiege dann ins Profil reinknallt, weil die Tour de France für sich beansprucht, das anstrengendste Fahrradrennen, das schwierigste Fahrradrennen der Welt sein zu wollen. Und ich aber sage, die Vuelta kann da schon durchaus im Anspruch mithalten. Obwohl ich jetzt schon auch so sehr mit den Fahrern mitfühle, weil man sagen muss, es ist halt schon echt ein ordentlicher Brecher, den sie einem dahin knallen für 3 Wochen. Aber ja, grundsätzlich bin ich immer sehr, sehr gespannt auf die Vuelta, weil eben das Profil nochmal ein ganz anderes ist als bei den anderen beiden Grand Tours.
Ja, ich bin auch Riesenfan der Vuelta. Ich finde auch, das Profil bietet wieder viel Spaß für Action. Ich glaube, es gibt viele so Etappen, die, wo wir jetzt auch beide nicht so ganz vorhersehen konnten, in welche Richtung die gehen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt natürlich die klaren Bergetappen, die irgendwie Einnahmen klar überall, über alles ragend haben. Aber ich glaube, wir werden trotzdem viel Spaß bei dieser Vuelta und mit dieser Strecke haben. Und weil wir auch nach Must-See-Etappen gefragt haben, ich glaube, die Bergankünfte kann man sich prinzipiell immer angucken. Ich glaube, dass Etappe 20 wirklich sehenswert ist, 5000 Höhenmeter, eine Bergankunft bei 1900 Metern, Das wird, glaube ich, richtig spaßig. Wie gesagt, Etappe 9, die vor dem Ruhetag ja auch schon mal so viele Höhenmeter hat. Ich glaube, die kann man sich auch sehr, sehr gut angucken. Ich glaube, die Etappe in Andorra schon am vierten Tag, die könnte richtig gut werden. Und Etappe 6 würde ich nochmal hervorheben. Mit diesem Gravel-Anstieg im Finale und der langen Abfahrt. Ich glaube, da könnte es auch sehr, sehr spannend werden, ob da vielleicht sogar Ausreißer vorher sind und Poggi dann versucht, an diesem Anstieg die einzusammeln oder so. Ich glaube, das sind so meine Must-See-Etappen. Habe ich eine vergessen oder sind das auch so die, die du anstreichen würdest?
Ja, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Etappe oder eine sehr, sehr gute Übersicht an Etappen, gerade so vom wirklich Unterhaltungs- und Spaßfaktor. Ich würde auf jeden Fall das Zeitfahren auch noch mit ins Rennen schmeißen wollen. Auch wenn ich schon sehe, das ist durchaus was, da muss man schon auch Spaß haben, sich so ein Zeitfahren anzugucken. Das ist ja vom Spannungsbogen her nochmal anders als so ein normales Rennen. Aber das ist, finde ich, ganz gut, um so zwischendrin mal reinzugucken und dann eben am Ende so zu sehen, wenn dann wirklich die großen Favoriten irgendwie es nochmal ausfechten. Von daher, das Zeitfahren würde ich auf jeden Fall auch noch ins Rennen schicken wollen.
Und die Schlussetappe abschließend, die könnte, glaube ich, auch nochmal ganz gut werden. Dann sind das so, glaube ich, jetzt sechs Etappen, die ihr euch mal anstreichen könnt. Bei der Vuelta werden wir ja nicht das Vergnügen haben, dass alle Etappen von Start bis Ziel übertragen werden. Ich glaube, es sind einige, aber nicht alle. Von daher, guckt da auch mal immer rechtzeitig rein. Aber ich glaube, so die spektakulären Dinger, die kann man sich schon ganz gut angucken. Und wir haben schon wirklich viel gesprochen über den allüberragenden Top-Favoriten, über Tadej Pogacar. Und damit wollen wir jetzt einmal auf die Protagonisten dieser Vuelta sprechen. Er kehrt nach 2019 erst zum zweiten Mal zur Vuelta zurück. Damals wurde er Dritter mit 3 Etappensiegen und gewann natürlich das Nachwuchstrikot. Er will jetzt seinen 7. Grand Tour-Sieg und endlich die Vuelta abhaken, weil das kann er sich nicht geben, dass Jonas Vingegaard hier diese Schallmauer vor ihm durchbrochen hat. Er ist ja alles überragend Favorit und auch beim Team, da schlackern einem wieder die Ohren. Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaake, Ivo Oliveira und Domen Novak. Hast du irgendeinen Zweifel daran, dass Tadej Pogacar dieses Radrennen gewinnen wird?
Auch wenn es das jetzt natürlich spannender oder unterhaltsamer machen würde, wenn ich das hätte. Ich glaube, solange nichts wirklich Unvorhergesehenes passiert, ist das einfach ein Team, das insgesamt zu gut ist und zu sehr auf diesen Sieg aufgestellt ist und ist Pogacar auch einfach zu gut, um hier von irgendwem geschlagen werden zu können.
Ja, ich finde das auch Wahnsinn, ne? Also man könnte ja jetzt meinen, bei dem Starterfeld macht UAE dann mal so ein bisschen locker, aber dieses Team ist auch schon wieder der Wahnsinn. Also ist natürlich nicht ganz das Team, was wir bei der Tour gesehen haben um ihn herum, was ja schon ultra dominant war, aber ist jetzt auch nicht so weit weg. Also Wahnsinn, und ich glaube, ja, wir sind uns da einig, dass Tadej Pogacar einer der absoluten Top-Favoriten oder wenn nicht sogar der absolute Top-Favorit ist. Aber dahinter, da könnte es richtig spannend werden. Ich habe das mal wieder so ein bisschen unterteilt in verschiedene Stufen. Wir haben einen erweiterten Favoritenkreis, wo wir viele Fragezeichen haben, und wir haben auch den Kampf ums weiße Trikot. Das überschneidet sich natürlich hier und da ein bisschen, aber ich wollte das nochmal hervorheben, weil der Kampf um Weiß, glaube ich, auch ziemlich spannend werden könnte. Als erstes müssen wir über Enric Mas sprechen. Mr. Vuelta würde ich ihn auch fast nennen, denn er ist ein absoluter Experte für dieses Rennen. Schon dreimal Zweiter, nämlich 2018, 2021 und 2022, und dann noch ein dritter Platz dazu gekommen. Hat komischerweise erst eine Etappe gewonnen, 2018. Er hat eine sehr durchwachsene Saison, aber er zeigte bei der Burgos-Rundfahrt, dass die Formkurve ordentlich nach oben zeigt, hat auch ein wildes Team. Irgendwie könnte das eine Dreierspitze mit Kian Euytebroeks und Ivan Romeo werden. Außerdem noch Orluis Aula, Carlos Canal, Arcas Garcia Piana und Castrillo mit dabei. Ist auch den Giro schon gefahren? Ist er für dich ein Podiumskandidat? Eine Wundertüte? Wo hast du ihn für dich einkategorisiert?
Ja, ich glaube, Wundertüte trifft es ganz gut. Wenn alles richtig läuft für ihn, dann kann es richtig laufen. Aber wir haben in der Vergangenheit auch schon so oft gesehen, dass es 95% des Rennens richtig für ihn läuft und dann so die letzten 5% aber leider dann doch fehlen, dann doch irgendwie die Beine aufgebraucht sind, dann doch irgendwie nochmal eine unglückliche Panne kommt oder. Von daher denke ich, ja, auch mit dem Team, das sie haben, haben sie vielleicht zu viele Optionen, um alles hinter Enric Mas zu schmeißen. Ich weiß es nicht. Es würde mich sehr, sehr freuen, weil er schon irgendwie auch ein sympathischer Fahrer ist und eben auch einfach so gebeutelt ist diese Saison, aber auch so in den letzten Jahren. Von daher würde es mich sehr freuen, wenn er zumindest einen Etappensieg noch holen kann und im GC sich zumindest vorne irgendwo festbeißen kann.
Ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Kandidat für Top 5, so würde ich es mal sagen. Mhm. Ich glaube, er ist schon der Stärkste oder hat das meiste Potenzial innerhalb des Teams. Über Euthebrücks werden wir gleich noch mal gesondert sprechen, aber ja, ich glaube, an sich hat das Team, wenn sich alle hinter ihm versammeln würden, schon auch Potenzial, aber das wird nicht passieren, es ist immerhin Movistar und von daher, ich bin ultra gespannt, was Enric Mas zeigen kann. Also wie gesagt, Top 5 habe ich ihn jetzt erstmal so für mich einsortiert. Ich glaube, fürs Podium, da habe ich einfach noch ein, zwei Fahrer, die da bessere Karten haben. Zum Beispiel den nächsten, Felix Gall, der Österreicher für Decathlon am Start, fährt hier seine zweite Grand Tour, denn beim Giro d'Italia, da war er schon Zweiter. Und für mich ist er der Top-Favorit auf Platz 2. Er konnte sich nach dem Giro gezielt vorbereiten, gewann die Vuelta Burgos und eine Etappe. Und wer Felix Gall kennt, der weiß, das ist schon eher was Besonderes und zeigt, dass die Form richtig, richtig gut ist. Im letzten Jahr ist er schon Tour gefahren, ist da Fünfter geworden und Vuelta und da ist er Achter geworden. Also er hat schon gezeigt, sogar mit weniger Abstand kann er hier noch ganz gute Leistungen zeigen und er hat ein richtig gutes Team um ihn herum. Bisio, Chamberlain, De Peste, Labrosse, Mühlberger, Ricitello und Scotzen. Würdest du dich da anschließen, dass er wahrscheinlich die beste Karte für Platz 2 ist oder zumindest ein ganz heißer Anwärter aufs Podium?
Also der Giro hat auf jeden Fall zuversichtlich gestimmt, was das angeht. Also das sah ja schon sehr, sehr gut aus. Andererseits zwei große Haken sehe ich und da kannst du ja mal sagen, wie du das so einschätzt. Auch das haben wir beim Giro gesehen. Abfahrten sind ein Thema und das andere große Thema, wir haben ein 32 Kilometer Zeitfahren, das flach ist.
Ja, da sagst du was. Das sind durchaus Punkte, aber es geht auch einfach wahnsinnig viel bergauf und da hat er einfach einen großen Schritt gemacht. Und wie gesagt, auch das Team mit Bisio, Mühlberger und Ricitello, da würden sich einige wünschen, diesen Support zu haben. Ich bin gespannt, ob man das so kaschieren kann. Du hast natürlich recht, es gibt ein paar Etappen, wo Abfahrten eine Rolle spielen werden, wobei es einfach viel hoch und runter geht und wo es seine Achillesferse sein kann. Durchaus richtig, da haben andere vielleicht einen Vorteil. Ich glaube, das Zeitfahren, da hängt so ein bisschen davon ab, wie die Konkurrenz drauf ist, wer die Konkurrenz ist. Also wenn es jetzt Carapaz, Mas und Chelmose, den sehe ich jetzt bergauf ein bisschen schwächer, dann kann sich das schon so ein bisschen ausgleichen. Wenn jetzt aber Roglic und Almeida da vorne mit rumstrahlen, dann ist das natürlich ein ganz klarer Nachteil. Aber da werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Trotzdem habe ich da ein gutes Gefühl, dass er auch hier wieder ein gutes Ergebnis einfahren kann. Auch einfach, weil er in Burgos so stark aussah. Aber fair enough, da gibt's auf jeden Fall noch so ein paar Fragezeichen. Richard Carapaz, bei dem gibt's nicht so viele Fragezeichen. Der ist bei der Tour wirklich stark unterwegs gewesen, Etappen gewonnen, das Bergtrikot geholt. Jetzt will er sich hier klar aufs GC fokussieren. Er war Zweiter bei der Tour des Swiss, Achter bei der Tour, Zweiter bei San Sebastian und hat auch schon bei der Vuelta gezeigt, dass ihm das Rennen liegt. War 2020 schon Zweiter, 2024 Vierter und hat eben 2022 auch drei Etappen gewonnen und das Bergtrikot. Er zählt zu den klaren Podiumsanwärtern. Hat auch ein gutes Team bei sich, unter anderem mit Georg Steinhauser, der hier mit dabei sein darf und auch mit Marke Beloki, einem Fahrer, auf den wir auch nochmal zu sprechen kommen. Aber Richard Carapaz schon auch im Dunstkreis derer, die hier ums Podium fahren sollten, oder?
Ja, ich glaube auch. Also Top 5 sehe ich auf jeden Fall. Ist für mich so ein bisschen die Frage, wie hat er jetzt die Tour verkraftet? Die steckt ihm ja sicherlich noch in den Beinen. Und kommt ihm seine aggressive Fahrweise da wirklich zugute? Oder kann es sein, dass er hier mehr Körner verbraucht zu früh im Rennen, als dass er das dann bis zum Ende gut überstehen könnte? Aber grundsätzlich, ich freue mich, Richard Carapaz am Start zu sehen und würde mich natürlich auch um eine hohe Platzierung im GC freuen.
Ja, dito. Und dann kommen wir schon in die lange Liste der Fahrer, die irgendwie viel Upside haben, aber wo ich ganz viele Fragezeichen habe. Matthias Schelmose ist der Erste, war 2024 Fünfter bei der Vuelta und hat das weiße Trikot gewonnen. 2026 bisher sehr konstant, Siebter in Katalonien, 14. im Baskenland, dann beim Amstel Zweiter, Flash Wallon Fünfter, Sechster in der Auvergne und auch Sechster bei der Tour. Fährt allerdings erstmals zwei Grand Tours, dazu gleich das undankbare Tour Vuelta Double, das ist natürlich herausfordernd. Er ist ein guter Zeitfahrer, dem kommen hier die fast 40 Zeitfahrkilometer natürlich entgegen. Allerdings hat er auch ein Team um sich herum, wo es viele eigene Interessen gibt. Mats Pedersen, wie gesagt, will Etappensiege und vielleicht auch die Punktewertung. Thibaut Nice, durchaus auch ein Kandidat bei diesen reduzierten Sprints, um hier mal reinzuhalten, wenn sein Leader nicht mehr da ist oder aus der Gruppe was zu versuchen. Und dann wird es schon dünn mit Bergsupport. Dann könnte ich mir vorstellen, Julien Bernard, Lennart Kemner und Patrick Konrad bleiben dann noch übrig. Das ist okay, aber jetzt nicht die Welt. Was traust du Matthias Schellmose zu?
Ja, du hast das angesprochen. Der ist bisher eine wirklich unfassbar starke Saison gefahren. Was wir bei der Tour gesehen haben, war richtig, richtig gut. Aber genau das könnte ihm eben jetzt zum Verhängnis werden. Ähnlich wie bei Richard Carapaz. Der hat schon richtig viele Federn gelassen in dieser Saison und das ist noch nicht so lange her. Und anders als Richard Carapaz hat er einfach auch viel weniger Erfahrung, was das alles angeht. Von daher, ja, ich habe ähnlich wie du ganz, ganz viele Fragezeichen, sehen aber durchaus auch in der Top 10 mitmischen.
Ja, da könnte ich mir halt auch Top 5 vorstellen, wenn er es irgendwie überraschend gut schafft, aber es könnte auch sein, dass er irgendwie rausfällt am Ende und wir ganz andere Namen vorne sehen. Die nächste größere Wundertüte ist Joao Almeida, der hat ein absolutes Seuchenjahr bislang. Gesundheitliche Probleme, Stürze, zuletzt das Comeback bei der Polenrundfahrt und dann auch zwar die Etappe zu Ende gefahren, aber ausgestiegen, natürlich auch mit Blick auf die Vuelta. Für mich hat er Potenzial, eine ähnliche Rundfahrt zu fahren wie Isaac Del Toro bei der Tour im Schatten von Tadej Pogacar. Vielleicht sogar noch mit ein bisschen mehr Freiheiten, weil auch hier Tadej Pogacar vielleicht sich früh dann wieder sagt, alles klar, wir wollen jetzt hier wieder zwei Leute auf dem Podium haben. Es kann aber auch sein, dass er diese Vuelta nicht zu Ende fährt, weil die Vorbereitung zu viele Steine im Weg hatte. Was ist da dein Bauchgefühl? Sehen wir eher Platz 2 Almeida oder sehen wir eher Krisen-Almeida?
Ja, hier bin ich tatsächlich deutlich weniger zuversichtlich als bei Schellmose. Einfach weil Joao Almeida dieses Jahr so viel Pech auch hatte. Da glaube ich gar nicht mal, dass es irgendwie an seinen Fähigkeiten scheitern wird, sondern dass einfach so vieles für ihn schon schiefgegangen ist und so vieles so verkorkst war. Das geht sicherlich auch natürlich irgendwie an den Kopf und macht unsicherer. Und andererseits kann es ja auch einfach für die Vorbereitung insgesamt und fürs Training nicht gut sein, wenn ständig irgendwas ist. Deswegen, ja, ich glaube auch, wenn alles gut läuft für ihn, kann es für ihn richtig laufen, ähnlich wie bei Enric Mas. Und ähnlich wie bei Enric Mas, glaube ich, es könnte aber auch so vieles schief gehen und so vieles für ihn dann am Ende doch gerade so nicht klappt.
Vor allem, weil es eben so früh schon so schwer wird, ne? Also dritter Tag, habe ich gesagt, ist die erste Bergankunft. Ja, bin ich gespannt. Da musst du eigentlich von Anfang an da sein und kannst nicht irgendwie reinkommen. Und da er jetzt ja auch die Polenrundfahrt nicht zu Ende fahren konnte. Ja, ich habe auch meine Zweifel und meine Zweifel habe ich auch an Primoz Roglic. Auch er vor allem durch Pech geplagt, vor allem jetzt in dieser Vorbereitung. Er wurde nämlich, ich glaube, es ist jetzt knapp 2 Wochen her, von einem Auto im Training angefahren und musste dann natürlich mal so ein bisschen aussetzen und sich davon erholen. Es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Das muss man, glaube ich, gerade bei der Nachrichtenlage nochmal dazu sagen. Er steht hier am Start. Das ist die gute Nachricht. Allerdings könnte die Vorbereitung besser laufen können. Er ist aber wahrscheinlich der dominanteste Vuelta-Fahrer der letzten Jahre. Gewann sie schon 4-mal. 19, 20, 21 und 24, 15 Etappensiege und es ist sein GC-Abschied von Bora. Eigentlich habe ich hier aber dazu geschrieben, denn offiziell fährt Red Bull Bora-Hansgrohe jetzt auch auf Etappen und auch das Team schreit jetzt nicht, wir fahren hier selbstbewusst aufs Podium bei der Vuelta, denn neben Primoz Roglic stehen Gianni Vermeersch, Luke Tuckwill, Finn Fischer-Black, Jordi Meus, Gianni Moscon, Callum Thornley und Frederik Vandal am Start. Es wird spekuliert, dass da wohl zum Beispiel jemand wie Lennart van Eetveld noch rausgeflogen ist und hier nicht fährt. Von daher ja, scheint man auch bei Red Bull Bora-Hansgrohe nicht ganz davon überzeugt zu sein, dass hier ein gutes GC-Ergebnis möglich ist. Was ist da dein Bauchgefühl für diese Vuelta? Ist das so ein bisschen Taktik, will man den Druck nehmen und Primoz schreit aber dann doch immer rum und man guckt so nach den ersten Wochen, wie es läuft oder wie schätzt du es ein? Ich muss mich kurz vorher, bevor du antwortest, korrigieren. Es ist natürlich nicht Van Eetveld, sondern es ist Van Hiltz. Die beiden habe ich hier gerade durcheinander geworfen, sorry.
Ich war auch schon ganz kurz verwundert, ob ich einen Transfer nicht mitbekommen habe. aber ja, ich glaube, von Bora vielleicht gar nicht verkehrt, die Ziele so ein bisschen niedriger zu stecken. Ich glaube, niemand wird sich auch mehr drüber ärgern, dass Tadej Pogacar ausgerechnet jetzt die Vuelta gewinnen will als Primoz Roglic. außer wir vielleicht, aber zu Recht ärgert sich natürlich Primož Roglič, gerade jetzt auch nach seinem Unfall. Finde ich es aber sehr nett, dass die Vuelta ihn quasi an der Haustür abholen kommt und er es nicht weit zum Start hat jetzt für die erste Etappe. Und ich glaube auch, dass Primož Roglič die Erfahrung hat und so ein Fuchs ist, er braucht vielleicht auch gar nicht das Top-Team um ihn herum, wenn so viele andere mit ihren Top-Teams da sind. Wir haben das in der Vergangenheit immer mal wieder gesehen, gerade bei der Vuelta, dass er da einfach clever genug ist, zumindest für Etappensiege, dann von anderen Teams und ihrer Arbeit und auch ihren Fehlern zu profitieren. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Red Bull und Roglic schauen, wie es so jetzt zu Anfang läuft, und dann guckt man, ob man eher auf die Etappensiege geht oder vielleicht doch guckt, was im GC so alles möglich ist.
Ja, ich habe da auch wieder Platz 2 kann er werden, und ich will auch die Vorergebnisse hier gar nicht mit einbeziehen, weil ich habe es, glaube ich, auch mal so läppisch ausgedrückt, der fährt irgendwie so ein bisschen wie so ein Rentner noch durch die Gegend oder so ein Frührentner, der ist noch richtig stark, wenn er Bock hat, aber er hat halt nicht mehr so oft Bock. Auf die Vuelta könnte ich mir aber vorstellen, hat er noch richtig Bock, gerade jetzt auch hier nochmal im Team. Ich könnte mir auch fast vorstellen, dass es seine letzte große, richtig große GC-Chance ist. Er ist jetzt schon 36, er würde nochmal wechseln jetzt zur neuen Saison zu, darüber möchte ich auch noch gar nicht nachdenken, zu welchen Teams er da gerade gerüchtet wird. Da sprechen wir zu gegebener Zeit mal drüber. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was es wird. Und ein weiteres Fragezeichen habe ich bei Mikkel Landa. Der fährt jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel in dieser Saison. Und jetzt muss man sagen, der soll offiziell auf Etappensiege fahren. Zumindest ist in der Pressemeldung von Sudal Quickstep keine Rede von GC Ambitionen. Allerdings, das Team um ihn herum, das ist gar nicht so schlecht. Er hat noch Valentin Paré-Peintre, Filippo Zanna, Gianmarco Garofoli dabei. Das sind durchaus gute Bergfahrer, die ihn ganz gut supporten könnten. Traust du da den Menschen, weißt du, da Quickstep auch eine gewisse taktische Raffinesse zu, dass man halt Landa jetzt zum Abschied da jetzt nicht nochmal so viel Druck machen will, auch weil die Saison bisher eher durchschnittlich lief und man da so einen gleichen Approach hat. Man guckt mal am Anfang, verliert jetzt nicht mit Absicht Zeit und vielleicht ist man dann in der Nähe vom Podium und da muss man ja auch nicht Zeit verlieren. Und da glaubst du, der ist jetzt committed auf Etappensiege?
Boah, ich finde es schwierig, aber ich glaube, er und Primož Roglič befinden sich ja tatsächlich in einer sehr ähnlichen Situation und Mikkel Landa hat ja auch quasi Heimvorteil. Also ich glaube, gerade in Spanien und gerade jetzt, bevor er dann quasi in sein Ruhestandsteam wechselt, ist ihm da durchaus nochmal zuzutrauen, dass er ein paar Feuerwerke zündet. Kann mir auch gut vorstellen, dass Sudal da erstmal tief stapelt und erstmal versucht, vielleicht so ein bisschen durch die Hintertür, dass man sich so ein bisschen anschleicht und dann versucht, alle so ein bisschen zu überraschen. Ich weiß nicht, wie überrascht alle am Ende sein werden.
Ja, also ich meine, auf Etappensiege können sie ja trotzdem fahren. Hayter ist ein guter Zeitfahrer. Dainese rutscht vielleicht mal einen Sprint vom Tablett und er kann den auffangen. Paré-Peintre und Zanna sind auf jeden Fall richtig starke Bergfahrer und auch für einen Etappensieg gut. Und Garofoli auch ein großes Talent, da bin ich sehr gespannt. Und ja, dann muss man ja Landa vielleicht auch gar nicht verheizen, sondern der kann halt einfach immer dranbleiben. Und da wir so viele andere Fahrer haben, wo es Fragezeichen gibt, kann da halt auch echt ein Top-5-Ergebnis easy vom Laster fallen. Von daher, da bin ich sehr gespannt. Und der letzte Name, den habe ich nur genommen, weil sie selber von GC gesprochen haben in der Pressemitteilung. Das ist Santiago Buitrago. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht viel zu sagen. Vielleicht fährt er in die Top 10, vielleicht nicht. Er ist in seinem Leben noch nicht besser als Platz 10 in der Gesamtwertung geworden. Deshalb möchte ich jetzt gar nicht so viel zu ihm sagen. Finde ich eine spannende Entscheidung. Ich hätte ihn, glaube ich, lieber auf Etappensiege gesehen. Aber so ist das. Und dann kommen wir zum Kampf in Weiß. Und da müssen wir über den ersten Namen auf jeden Fall noch sprechen. Auch wenn er immer noch nicht bestätigt ist, offiziell, dass er fährt. Ich denke mal, aber wir werden ihn sehen. Oscar Onley hatte auch einen wirklich verdammt schweren Start mit Netcompany Ineos in diese Saison, ist ja gewechselt nach seinem vierten Platz bei der Tour im letzten Jahr, der ja so sein ganz krasser Durchbruch war. Und die Saison, sie lief bisher wirklich durchschnittlich. Die Algarve-Rundfahrt war noch ganz gut, vierter Platz. Dann aus bei Paris-Nizza, nur Zwölfter in Katalonien. Aufgabe bei der Tour de Romandie. Aufgabe bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes, wo er zwischenzeitlich sogar Dritter war in der Gesamtwertung. Und jetzt gewinnt er aber eine Etappe und wird Zweiter bei der Vuelta a Burgos. Ist er für dich jetzt auf dem aufsteigenden Ast und auch irgendwie mitzunennen in dem Kampf um die Top 5 zumindest? Oder hast du da noch zu viele Fragezeichen nach dieser Saison, ob er das jetzt auch über 3 Wochen zeigen kann?
Ja, das ist tatsächlich ja so ein bisschen die Frage bei ihm, ne? Was kann er leisten? Wie viel kann er leisten, beziehungsweise wie lange? Ich finde es eine sehr spannende Frage. Ich glaube, er hat das Potenzial auf jeden Fall, gerade um das weiße Trikot, vielleicht auch um die Top 5 mitzukämpfen. Hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, was Ineos sonst noch so macht, wem sie ihn so an die Seite stellen und ja, wie viel Pech er eben auch hat, ne? Also auch das haben wir hier bei ihm dieses Jahr schon zu Genüge gesehen, ne? Dass irgendwie im falschen Moment die Kette vom Rad springt oder was auch immer. Von daher, ich finde ihn einen der ganz spannenden Kandidaten um das weiße Trikot, aber das kann auch total nach hinten losgehen.
Ja, ich bin gespannt. Das ist natürlich eine ultra brutale Vuelta, was die Höhenmeter angeht. Ich hätte vor der Tour letztes Jahr gesagt, das ist zu viel für ihn. Dann ist er so eine starke Tour gefahren, allerdings auch gegen, ich will nicht despektierlich klingen, aber es war jetzt nicht die absolute Elite. Wahrscheinlich in einem anderen Jahr wäre es schwer geworden, dieses Ergebnis einzufahren, um das mal so zu sagen. Vom Potenzial, deshalb sehe ich auch irgendwie Top 5 als durchaus realistisch an. Er ist ein ordentlicher Zeitfahrer. Ihm könnten auch diese Punchy-Ankünfte ganz gut liegen. Das hat er ja jetzt auch in Burgos gezeigt, dass er da von diesem Antritt, die ihn ausgezeichnet haben, in den letzten Jahren nicht so viel verloren hat. Da hat er ja auch so einen Bergauf-Sprint gewonnen. Von daher, das kommt ihm durchaus entgegen. Ich bin ultra gespannt auf ihn. Ich würde es ihm furchtbar wünschen. Er ist ein ganz, ganz lieber Kerl, der wirklich super authentisch auch ist und von daher, ja, ist es ihm vom Herzen zu wünschen, dass er irgendwie jetzt einfach Fuß fassen kann in seinem neuen Team, weil er ist ein großes Talent und er würde es, glaube ich, auch bereichern, wenn wir jetzt hier ihn im Kampf um die Top 5 auch noch sehen werden und auch sein Team natürlich. Irgendwie fühlt es sich komisch an, wenn Ineos am Ende irgendwie keinen klassischen GC-Fahrer irgendwie stellt. Und ja, sie haben hier auf jeden Fall ihn als Option. Wer mit ihm fährt, ist auch weiterhin eine Wundertüte. Wie gesagt, vielleicht kommt ja Bradley Wiggins sogar nochmal aus dem Retirement und auch Chris Froome hat ja scheinbar gerade nicht so wahnsinnig viel zu tun. Dann lass uns jetzt mal so ein bisschen in eine offene Runde sprechen. Ich habe hier ganz viele spannende junge Fahrer aufgelistet in unserem gemeinsamen Dokument, auf die ich irgendwie alle gespannt bin, die alle ums weiße Trikot mitreden können. Hast du denn da irgendeinen Kandidaten, auf den du besonders gespannt bist?
Ich glaube, direkt Nummer 2 auf der Liste finde ich sehr spannend. Kian Uytenbrooks, einfach ja, weil auch er so eine Wundertüte ist und so viele Aufs und Abs hat, gerade zuletzt bei der Tour, ja mit viel Rückhalt eigentlich aus dem Team aufgestellt worden und dann aber kläglich schon im Mannschaftszeitfahren irgendwie ganz schlimm ausgesehen und dann ja mit gesundheitlichen Problemen raus und von daher fände ich es mal sehr spannend zu sehen, haben sie ihm genug Zeit gegeben, sich jetzt zu erholen oder ist es so ein verkrampftes, wir müssen hier irgendein Ergebnis für dich noch aufstellen. Ich würde es ihm sehr, sehr gönnen.
Ja, vor allem bin ich gespannt, wie das intern halt funktioniert. Ne? Er ist ja jetzt nicht unbedingt der, der gut mit sowas umgehen kann, mit Druck und mit internen Querelen. Jetzt hat er auf jeden Fall Enric Mas dabei. Wie gesagt, ich habe auch was von Rubio gelesen, dass der vielleicht auch mal versuchen soll, was geht. Das kann nur Movistar-Chaos sein. Ich hoffe, die Kameras sind schon installiert, dass wir da mal wieder eine großartige Doku mit schönen Momenten sehen, weil das kann nur gut werden. Er ist seit der Vuelta 2023, wo er Achter geworden ist, 3-mal in Folge nicht ins Ziel bei den Grand Tours gekommen, die er gefahren ist. Also 4 ist er gefahren, 1 hat er beendet. Deshalb, ich glaube, er muss auch langsam liefern. Der Druck wird nicht größer und ich habe es hier so ein bisschen als Frage oben reingeschrieben. Er droht, das ewige Talent zu werden. Ich würde es ihm irgendwie gönnen. Andererseits, ja, so viele Sympathiepunkte hat er jetzt auch nicht gesammelt in den letzten Jahren. Ja, ich bin einfach ultra gespannt und viel gespannter bin ich auf die ganzen anderen Namen, die hier stehen. Luke Tuckwill zum Beispiel, der gibt hier in seiner ersten Profisaison bei Bora gleich mal sein Grand Tour Debüt. Könnte hier so ein bisschen so der Shadow Leader sein im Schatten von Primoz Roglic, auch der medialen Öffentlichkeit. Letztes Jahr 2. beim Giro Next Gen geworden und dieses Jahr gleich 2-mal richtig aufhorchen lassen mit Platz 6 bei der Tour de Romandie und Platz 2 bei der Auvergne. Fairerweise auch durch einen erfolgreichen Ausreißversuch, aber das muss ja nichts heißen, das kann ihm ja bei der Vuelta durchaus auch gelingen. Ist hier natürlich bei so einem Debütanten mit 22 immer die Frage, wie kommt der durch 3 Wochen, aber ist das auch so ein Fahrer, den du dir angestrichen hast?
Ja, ich finde es auf jeden Fall total spannend und ich finde gerade auch so diese Dynamiken spannend mit einem erfahrenen GC-Fahrer und dann einem jungen Helfer / vielleicht auch GC-Lehrling, gerade wenn der erfahrene Fahrer Primož Roglič ist, das haben wir bei der Tour zu sehen bekommen, mehrfach, was das für Unterhaltungsfaktor liefern kann. Und von daher bin ich auch gerade mal sehr gespannt, was Bora angeht, ob sie es schaffen, beide durch die 3 Wochen durchzubekommen und was das dann für die Teamdynamik heißt.
Ja, und ob sie es überhaupt versuchen. Es ist überhaupt nicht kommuniziert, wie es geht, aber ich bin einfach so wahnsinnig gespannt, weil wir haben hier so ein bisschen, und dafür liebe ich die Vuelta auch, und das hat mir bei der Vorbereitung jetzt richtig Spaß gemacht. Wir sehen hier so ein bisschen die nächste Generation von ultra spannenden Fahrern. Wir haben zum Beispiel auch noch Jürgen Nordhagen dabei. Wismar startet hier auch nicht mit einem GC-Ziel, hat aber irgendwie ein cooles Team, was durchaus Jürgen Nordhagen hier mal so ein bisschen Support geben könnte, nämlich mit Bruno Amirai. Ben Tallet, der auch selber mal so ein bisschen versuchen soll, vernimmt man hier seine GC-Ambitionen über 3 Wochen zu testen. Da bin ich aber so ein bisschen skeptisch, ob das nicht ein bisschen hart für ihn ist, diese Vuelta. Sepp Kuss fährt ja auch seine 3. Grand Tour in dieser Saison. Kleine Side Note, beim letzten Mal, als er das gemacht hat, hat er die Vuelta aus Versehen gewonnen. Mal gucken, was dieses Jahr geht. Und Steven Krauswijk ist auch noch mit dabei, der hier seine letzte Grand Tour fährt, bevor er seine Karriere beendet. Auch ultra spannend, oder? Er war 3. bei der Avenir letztes Jahr bei der Nachwuchstour de France, gibt jetzt hier sein Grand Tour-Debüt. Auch ein super spannender Fahrer, oder?
Ja, das ist so ein Fahrer, den ich zumindest bisher immer so am Rand so ein bisschen wahrgenommen habe, wo man hier und da mal was gesehen hat, was gehört hat, wo man aber noch nicht jetzt so die ganz großen Leistungen tatsächlich irgendwie so präsent dann vor Augen hat, der noch nicht so das Feuerwerk irgendwie zünden konnte. Da finde ich spannend, wie er sich so durch 3 Wochen dann schlägt und ob er da vieles von dem, was sich so angedeutet hat, bestätigen kann.
Absolut. Und das Gleiche ist bei Jano Vida. Der ist auch im ersten Profijahr, auch 20 Jahre jung, fährt hier seine erste Grand Tour. Und er sagt selber, dass er nicht so richtig gut geeignet ist für so lange Rundfahrten, weil er die langen Anstiege nicht so mag. Aber irgendwie sagt einem was, dass vielleicht doch dieses Potenzial in ihm schlummern könnte. Er ist vor allem bei punchigen Sachen stark, könnte in den Ardennen richtig, richtig gut werden. Lotto setzt auf ihn, er hat bis 2028 verlängert. Das kann man jetzt gut oder nicht so gut finden, bei dem, wie es mit den jungen Talenten zuletzt bei Lotto lief. Ich habe ihn eher nicht so für eine starke GC-Platzierung auf dem Ziel, aber ich habe das Gefühl, wir können hier lernen, was für ein Fahrer er vielleicht werden kann. Und bei einem Team wie Lotto herrscht auch nicht so viel Druck. Da bin ich gespannt. Dann haben wir natürlich Matthew Ricciatello und Leo Bisiot. Eher Ricciatello wahrscheinlich, der war letztes Jahr schon 5., ist der Titelverteidiger des weißen Trikots, hat aber jetzt mit Felix Gall natürlich einen klaren Leader vor der Nase. Da bin ich auch wahnsinnig gespannt, und Bisiot hat dann gleich 2 Leute vor der Nase. Der ist, glaube ich, dann eher für nächstes Jahr vielleicht ganz spannend. Dann Marke Bilocchi ist mit dabei, der gewann die Tour de l'Ain dieses Jahr, ist den Giro schon gefahren, auch super talentiert bei IF, und Jakob Omsel, der letztes Jahr den Giro der Nachwuchsfahrer gewonnen hat. Also super viele spannende Fahrer. Ist das auch was, worauf du dann genau guckst und woran du dann Freude finden kannst, so die Talente von morgen zu beobachten?
Ja, definitiv. Und wie wir bei der Tour ja gelernt haben, ist, wenn es um das GC nicht so super spannend ist, dann ist es umso wichtiger, dass man drumherum sich spannende Wettkämpfe sucht, sei es das weiße Trikot, sei es die Teamwertung. Alles wichtige Kategorien, und nein, ganz im Ernst, also gerade so das weiße Trikot finde ich immer super spannend zu sehen, wer da so alles dann plötzlich auftaucht, und vor allem, wie sich diese Fahrer dann nicht nur untereinander schlagen, sondern wie sie eben dann auch im Vergleich zum großen Ganzen GC stehen, weil manchmal hat man dann Fahrer, die dann auch im GC total weit vorne sind, und manchmal sind dann ganz große Lücken drin, und ich finde, das ist nochmal eine ganz eigene Dynamik, die sehr spannend zu verfolgen ist.
Ja, also ich glaube, klarer Topfavorit dürfte Oscar Onley sein auf das weiße Trikot. Matthew Ricciatello könnte da noch ein Wort mitsprechen, aber ich bin mir sicher, dass wir einen der genannten Fahrer irgendwie besprechen werden, wenn nicht sogar mehrere, dass sie hier starke Leistungen oder sogar einen Durchbruch gezeigt haben. Hast du denn sonst unabhängig von den Fahrern, die wir für die Gesamtwertung jetzt genannt haben, irgendeinen Fahrer, wo du dich ganz besonders freust, den zu sehen? Und warum ist es Wout van Aert? Nein, Spaß.
Nein, Wout van Aert ist natürlich auch immer oben auf der Liste dabei, gerade weil wir ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr auf den ganz großen Bühnen gesehen haben. Jetzt zuletzt wirkte er so, als hätte der Ellbogen sich gut erholt, als hätten die Beine sich gut erholt und er wäre in ganz guter Form. Von daher bin ich da sehr gespannt, gerade auf das Duell mit Mats Pedersen. Ich habe das bei der Tour, ich glaube, hier auch erwähnt, aber auch online, was für einen Spaß mir das gemacht hat, den zu sehen und auch zu sehen, was der eben ja für völlig bescheuerte Aktionen für einen Sprinter eigentlich abzieht, beziehungsweise weil er ja auch kein reiner Sprinter in dem Sinne ist. Und von daher hoffe ich, dass wir da auch ein super spannendes Duell zu sehen bekommen.
Ja, das hoffe ich auch. Ich bin mir auch ganz sicher, dass wir da eben die beiden richtigen Fahrer haben, um das zu machen. Und es geht ja weiterhin um Bonus-Datenvolumen bei Wout van Aert, denn er hat ja diesen Handyvertrag rausgebracht. Und für jeden Etappensieg gibt es dann also ein paar Bonus-Gigabyte. Da wurden wir auch gefragt, was ist unser Guess, wie viel Datenvolumen wird freigeschaltet werden. Ich glaube, es sind 2 Gigabyte pro Sieg. Ich würde mal sagen, 4 Gigabyte sind realistisch. Wo legst du dein Gebot ab?
Das wäre intuitiv tatsächlich auch meine Vermutung gewesen. 2 Siege wäre eine solide Leistung für ihn. 3 wird schon eher schwierig, denke ich.
Glaube ich auch. Generell wurden wir auch gefragt zu Dark Horses. Ich glaube, mit diesen ganzen Jungfahrern haben wir die ganz gut abgedeckt. Ich bin generell immer so wahnsinnig gespannt auf die Jungfahrer. Die Vuelta ist ja so ein bisschen die Entwicklungsrundfahrt, kann man sagen. Viele Teams schicken hier so die 2. Reihe und da gibt's einfach so wahnsinnig viele spannende Fahrer. Henok Mulubran finde ich spannend. Ich finde Darren van Beckham, der Niederländer von XDS Astana, super spannend. Pomati von NSN Cycling, auf den freue ich mich. Luis Aula hat letztes Jahr richtig viel Spaß gemacht bei der Vuelta, der Sprinter von Movistar. Da gibt es einfach so wahnsinnig viele. Ich glaube, da kann man viele Fahrer entdecken. Ich gucke natürlich auch auf mein ehemaliges Team Picnic Post NL. Gerade Juan Guillermo Martinez, der könnte hier Spaß machen in den Ausreißergruppen. Also da, glaube ich, hat jeder so seine Favoriten. Hast du noch jemanden oder freust du dich einfach auf all die schönen Geschichten, die das Rennen schreiben wird?
Ich freue mich vor allem natürlich auf die schönen Geschichten, die das Rennen schreiben wird. Bin aber tatsächlich jetzt auch mal so ein bisschen auf die Sprints und die Sprinter gespannt, weil eben ja die ersten 2 Wochen einfach sehr, sehr brutal sind. Selbst die nominellen Sprintetappen sind ja eben einfach nichts, wo man einen klassischen Sprinter gerne langschicken würde.
Ja, und da können wir ja mal kurz rüberfliegen. Also wir haben Matthew Brennan dabei, auch eher hügelfest. Wir haben Caden Groves, der auch leiden kann. Das hat er in der Vergangenheit schon gezeigt. Mats Pedersen natürlich, Luis Aula ist wieder dabei. Dann Roddy Meus, da bin ich ein bisschen überrascht. Der kann zwar auch den einen oder anderen Hügel überstehen. Ich glaube, der wird aber doch mehr leiden als andere. Alberto Dainese wird auch nicht so viel Spaß haben, glaube ich. Dann bin ich sehr gespannt auf Cesar Macias, ein mexikanischer Sprinter, der fährt für Burgos. Der könnte durchaus ein interessanter Fahrer werden. Der hat viel Talent. Ich bin gespannt, ob er sich hier zeigen kann bei der Vuelta. Ivo Oliveira ist dabei, Steffen de Soutenir von Lotto und Mateusz Goaka von Bahrain. Und da müssen wir natürlich abschließend noch über die deutschen Fahrer sprechen. Ich habe es gesagt, Stand jetzt sind es 7 und wir haben so ein paar Überraschungen, ein paar Sachen konnten wir sogar exklusiv hier verkünden. Der erste Fahrer ist Jascha Sütterlin, klarer Helfer. Und dann sehen wir hier die ehemalige deutsche Tourhoffnung, Emanuel Buchmann für Cofidis am Start. Ich weiß nicht, der scheint es schwer zu haben, ist glaube ich während der Tour King High Lake gefahren in China und hat da mal den einen oder anderen guten Tag erwischt. Traust du ihm noch einen Etappensieg zu oder hast du das Gefühl, da ist so ein bisschen der Peak erreicht oder sogar schon überschritten worden?
Ja, es würde mich natürlich total freuen, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern auch einfach, weil Emanuel Buchmann einfach mir immer wie ein sehr netter Typ vorkam. Aber ich glaube schon auch, dass vielleicht die besten Tage schon hinter ihm liegen leider und einfach ja das Rennen so schwierig und dass das Feld so kompetitiv ist, dass es wahrscheinlich eher nichts wird, aber vielleicht sehen wir die ein oder andere spannende Attacke und auch das wäre ja schon mal sehr sehenswert und am Ende probieren geht über studieren, vielleicht sehen wir ja dann doch eine erfolgreiche Attacke.
Ja, ich bin sehr gespannt. Attacken ja eigentlich leider gar nicht so die Stärke von Emanuel Buchmann, der hat ja eher den Beschleunigung von einem 7,5-Tonner, aber ja, schade, wie es so mit ihm gelaufen ist, aber ich glaube, die Tour 2019 und der vierte Platz, die werden immer in unserem Herzen sein und wir freuen uns aber auf zwei jüngere Gesichter aus deutscher Sicht. Wir freuen uns zum einen auf Marco Brenner, den wussten wir ja schon, dass er hier am Start stehen wird, aber er bekommt noch einen deutschen Teamkollegen mit, Hannes Wilksch, die starten beide für Tudor Pro Cycling. Marco Brenner, ich bin gespannt, was Tudor mit ihm vorhat, ob sie ihn ganz klassisch auf Etappenjagd schicken oder ob sie dann doch sagen, ja, wir gucken mal, was in Richtung GC mit dir geht. Hat die erfolgreiche Polen-Rundfahrt da in deiner Prediction was verändert?
Schwierig. Also ich glaube, das GC-Feld ist so umkämpft. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Tudor mal antestet und mal guckt, aber dass man da jetzt nicht mit der großen Erwartung rangeht, irgendwelche hohen Plätze abzuräumen und dass man eher mal die erste Woche so ein bisschen abwartet und dann eher auf Etappenjagd geht.
Ja, ich denke auch, da schließt sich nämlich noch eine Hörerfrage an, die wir bekommen haben. Trauen wir ihm zu, dass er über 3 Wochen gut durchkommt, Marco Brenner? Also auch physisch, denke ich mal, ist vor allem die Frage. Ich denke, die Vorbereitung bei Tudor, das hat er mir zumindest so gesagt, war schon das ganze Jahr ausgerichtet auf die Vuelta, also es ist kein Late Call-Up. Ich glaube, es ist seine einzige Grand Tour, er ist noch ein Jahr älter geworden als der Giro, den er, glaube ich, letztes Jahr gefahren ist, wo er ja dann wirklich richtig in den Seilen hing. Von daher, ich glaube schon, dass er das durchaus durchziehen kann. Es wird natürlich knüppelhart. Er ist auch noch jung, aber er hat doch, glaube ich, alles gut ausgerichtet auf diesen Saisonhöhepunkt. Von daher traue ich ihm das schon zu. Richtig gespannt bin ich auch auf Hannes Wilksch. Erstes Mal bei einer Grand Tour. Kleiner Sneak Peek, den werden wir morgen hier in einem kurzen Preview-Interview noch für euch im Feed haben. Also haltet da gerne so gegen 16 Uhr mal eure Ohren offen. Da haben wir dann wieder ein kleines Interview für euch. Was traust du ihm zu? Sieht wahrscheinlich bei den Vorleistungen nach einem klassischen Helfer aus, aber einem, der auch durchaus mal in der Ausreißergruppe zu finden sein wird.
Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend zu sehen, aber ich glaube auch, dass er sich da klar unterordnen werden muss. Aber auch das natürlich, ne? Eine Gelegenheit für ihn, viele Erfahrungen zu sammeln und vielleicht kriegen wir ihn ja dann trotzdem bei der einen oder anderen Gelegenheit im Fernsehen zu sehen.
Ja, das denke ich auch. Er war ja gerade in der U23 mal beim Giro sogar Dritter, von daher durchaus ein großes Talent gewesen. Bei den Profis jetzt noch keine lauten Ergebnisse gehabt, aber ich glaube, der ist auch noch jung genug, 24, um da noch Entwicklungsschritte zu machen und auf jeden Fall bei einer Vuelta am Start zu stehen. Schon mal ein Riesending, auch für ihn, denke ich. Lennart Kemner ist auch dabei, auch er klarer Helfer. Für ihn freut es mich in erster Linie, ihn an der Startlinie zu sehen. Ich würde mich freuen, mal wieder so ein bisschen Vintage Kemner in der Ausreißergruppe zu sehen. Ich kann mir vorstellen, er wird trotzdem viel arbeiten, auch für Matthias Schellmose, aber da freut man sich doch einfach immer, wenn Lennart Kemner am Start steht, oder?
Genau, also ich glaube, das ist so für mich das größte Takeaway. Es ist schön, es gibt Lennart Kemner noch er steht bei der Vuelta an der Startlinie und alles andere ist für mich dann erstmal sekundär. Und wir haben es gerade gesagt, Helfer sind genauso wichtig und auch da freuen wir uns natürlich, wenn die Leistungen dann stimmen.
Genau, und vielleicht bekommt er ja, wie gesagt, mal die Chance, nochmal in eine Gruppe zu gehen. Er hat jetzt schon die Etappensiege bei allen drei großen Rundfahrten 2023, ja eine Vuelta-Etappe auch schon gewonnen. Von daher, beweisen muss er da nichts mehr, aber es wirkt immer so, als hätte ihm das auch viel Freude bereitet und gerade Freude wünsche ich Lennart Kemner ganz, ganz viel, auch bei dieser Vuelta. Auch dabei ist Georg Steinhauser, der Drittplatzierte war es, glaube ich, von Paris-Nizza im Frühjahr und der darf jetzt hier am Start stehen. Ich kann mir vorstellen, Richard Carapaz wird seine Helferdienste in Anspruch nehmen, aber auch da, wir haben ihn beim Giro mal gesehen als Etappensieger. Auch hier für dich ein denkbares Szenario, dass er vielleicht sogar die beste Karte für einen deutschen Etappensieg ist?
Hätte ich auf jeden Fall in der Vergangenheit auch definitiv so gesagt, gerade weil EF auch einfach so als Team diese Rennen häufig so fährt und er einfach auch der Typ dafür ist. Wenn jetzt aber Richard Carapaz GC-Ambitionen anmeldet, dann sehe ich durchaus, dass es sein kann, dass er sich da so ein bisschen unterordnen muss. Kann natürlich trotzdem sein, dass er hier oder hier und da die ein oder andere Gelegenheit bekommt, aber ich glaube, seine Chancen sind durch Richard Carapaz' Ambitionen etwas geschrumpft, aber mit Blick auf die kommende Saison für ihn ja vielleicht auch gar nicht schlecht, hier schon mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
Ja, und es kommt dazu, dass er die Tour auch in den Beinen hat, ist seitdem auch kein Rennen mehr gefahren, da weiß man jetzt nicht, wo die Form ist, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube aber, wenn jemand aus Deutschland gewinnen kann, dann ist es irgendwie Lennart Kemner, den traut man das irgendwie schon immer noch zu, und auch Georg Steinhauser. Und richtig doll gefreut habe ich mich über den letzten deutschen Starter, den wir hier schon offiziell haben. Moritz Kretschi vom NSN Cycling Team, der ist erst in diesem Jahr Profi geworden, wenn ich mich nicht täusche. Also aus dem eigenen Development-Team hochgekommen und debütiert jetzt hier bei der Vuelta. Genau so ist es. Am 8. Mai ist er erst befördert worden und darf jetzt schon sein Grand Tour-Debüt feiern. Ist noch kein World Tour-Rennen zu Ende gefahren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ihm ergehen wird in Spanien. Ich habe mit ihm schon kurz geschrieben. Er hat gemeint, weil ich ihn auch gefragt habe, ob er uns am Ruhetag vielleicht mal eine Wasserstandsmeldung geben will, hat er gesagt, na, erstmal dahin kommen. Also ich glaube, der hat großen Respekt vor seiner ersten Grand Tour, ultra sympathisch. Das Team geht auf Etappenjagd, also kann ich mir gut vorstellen, dass auch er mal versuchen wird, in eine Gruppe zu gehen, dass wir ihn auch mal vorne sehen werden, und ich freue mich einfach für Moritz Kretschi, und es ist doch schön, dass wir einen weiteren deutschen Grand Tour-Debütanten haben.
Ja, total, und wirklich brutal, da so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, direkt zu sagen, gut, dann, du bist jetzt hier gute 3-4 Monate mit dabei, bei den ganz großen Jungs, dann darfst du jetzt auch eins von den ganz großen Rennen direkt mal machen. Aber das zeigt ja, dass NSN auch Vertrauen in ihn haben muss und da zuversichtlich ist, dass er das schafft und dass er da auch tatsächlich dann seinen Teil zu beiträgt. Von daher wünsche ich ihm alles Gute und bin sehr, sehr gespannt, was wir dann von ihm zu sehen und hoffentlich auch zu hören bekommen.
Ja, ich denke mal, eine Sprachnachricht oder so wird er uns mindestens mal da lassen und uns auf seinem Weg mitnehmen. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns sehr über Jascha Sütterlin, der zu dem habe ich gar nichts gesagt, der dürfte klarer Helfer auch sein bei Jaikko Alula. Emanuel Buchmann, Marco Brenner, Hannes Wilksch, Lennart Kemner, Georg Steinhauser und Moritz Kretschi, also die deutschen Starter bei dieser Vuelta, und damit haben wir eigentlich schon wieder alles sehr gut durchgesprochen, aber jetzt kommen wir zum Lieblingsteil meines Co-Hosts, nämlich den Tipps. Ich glaube, beim Sieger sind wir uns relativ einig, aber wer füllt das Podium auf?
Wer füllt das Podium auf? Ich glaube, Primož Roglič. Zum Abschied schleicht sich nochmal an, er überrascht alle und macht Platz 2. Aber Felix Gall, der hat tatsächlich beim Giro bewiesen, dass er einen großen weiteren Schritt gemacht hat, und der rundet das Podium auf Platz 3 ab.
Ich sage, gehe hier mit Felix Gall auf Platz 2. Das habe ich ja auch schon, da kann ich mich jetzt nicht schlecht zurückziehen. Und dahinter wird es ein ganz, ganz spannendes Battle zwischen Richard Carapaz und Enric Mas um den 3. Platz. Und Richard Carapaz holt nochmal die Vibes raus wird gewinnen und wird deshalb Dritter werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sich dann auswirken wird oder was wir dann wirklich zu sehen bekommen. Was sagst du, weißes Trikot, Oscar Onley, oder sehen wir da eine Überraschung?
Ja, bei Oscar Onley habe ich nach wie vor, wie gesagt, so ein paar Fragezeichen, aber ich glaube, so von denen, die wir besprochen haben, ist er der mit der meisten Erfahrung, dem meisten, was er schon vorweisen kann an Erfolgen, und ich glaube, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, dann macht Oscar Onley das.
Und dann natürlich die letzte Frage, Wout oder Mats? Wer holt das Punktetrikot? Oder ist es vielleicht doch Pogi?
das wäre natürlich völlig überraschend. Ich sag mal, von Wout haben wir jetzt nicht so die Performance in letzter Zeit gesehen oder generell in dieser Saison immer wieder mal Pech gehabt. Aber ich glaube, das ist sein Vorteil. Und ich glaube, sein Vorteil ist auch, dass ihm nicht die Tour in den Beinen steckt, dass er zum ersten Mal seit 100 Jahren nicht die Tour überhaupt gefahren ist in diesem Jahr. Er wird sicherlich auch den Ehrgeiz angefeuert haben, dann jetzt bei der Vuelta zu zeigen, was er eigentlich kann und was noch so in ihm steckt. Und ich glaube, deswegen wird er knapp die Nase vorne haben.
Ich sag, Petersen macht's, weil Wout halt noch einen Sprinter dabei hat, der ihm vielleicht so ein paar wertvolle Punkte wegnehmen könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Battle. Hast du noch irgendeinen Hot Take, oder wollen wir es dabei belassen, weil ich dich hier schon so weit aus deiner Komfortzone rausgebracht habe?
Ich finde, das waren schon ganz schön hotte Takes. Tatsächlich habe ich jetzt nichts, was mir spontan noch einfällt. Fällt dir noch ein Hot Take ein?
Ich glaube, wir haben hier, glaube ich, alles wieder sehr, sehr umfassend besprochen. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 20. Für eine knackige Vorschau ist das, glaube ich, ganz gut. Da habt ihr dann noch ordentlich was auf die Ohren, bevor es dann am Samstag in Monaco losgeht mit dem Einzelzeitfahren. Und dann kommt ja morgen noch ein kurzes Interview mit Hannes Wilksch. Und am Sonntag kommt ja dann auch schon unsere reguläre Wochenrückblicksfolge. Also ihr werdet hier nicht auf dem Trockenen sitzen, was Podcast-Content aus der Radiotour-Richtung angeht. Da werden wir einiges für euch haben. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen. Danke auch für euren Input. Wie gesagt, gab hier wieder ein paar Kommentare, die wir beantworten konnten und aufgreifen konnten. Das lockert das Ganze immer noch so ein bisschen auf und das freut uns sehr. Lasst uns auch gerne eine Rezension auf der Podcast-App eurer Wahl da. Das supportet uns riesig. Und ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge wirklich gut vorbereitet hat, auf die Vuelta Bock gemacht hat, auf die nächsten 3 Wochen, auf die letzte Grand Tour des Jahres. Und die letzten Worte dieses Podcasts, die hat der neue sportliche Leiter von Nairo Quintana, Bent.
Ja, unterschreibt meine Petition, dass wir Team Quintana noch am Samstag auf die Startlinie stellen dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auch über all die rege Interaktion, die wir mit euch haben. Gerne immer mehr davon.
Danke euch und wir hören uns morgen oder am Sonntag. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.